Liebe Geschwister, wir haben hier einen, könnte man sagen, einen Ausschnitt aus einem Reisebericht. Lukas schildert darin eine Begebenheit bei der Reise Jesu. Und diese Reise hat einen Ausgangspunkt und ein Ziel. Es gibt ein Woher und ein Wohin, so ist das bei einer Reise. Jesus, so hören wir, ist auf dem Weg nach Jerusalem. Das ist das Ziel, das Wohin dieser Reise. Auf das alles hinausläuft, so schildern es die Evangelien. Der Ausgangspunkt der Reise, also woher Jesus eigentlich kommt, woher er seinen Auftrag bezieht, auch das ist ja immer wieder Thema der Bibel. Andeutungen und prophetische Worte gibt es im Alten Testament und auch in den Evangelien geht es häufig darum. Und gemeint ist bei diesem Ausgangspunkt der Reise, also bei diesem Woher, weniger die geografische Ortsangabe, sondern der Ausgangspunkt der Reise Jesu, da geht es um seine Gottessohnschaft. Die Menschen, die Jesus auf seiner Reise begegnen, die ihn teilweise auch auf dieser Reise begleiten, fragen sich, woher dieser Jesus denn kommt und wollen von ihm wissen, bist du der Christus? Bist du der Gottessohn? Und sie fragen das, weil sie merken, an dem ist etwas anders. Das ist nicht nur einer dieser Wanderprediger, denn die gab es zu dieser Zeit im Bereich des heutigen Israels zu Genüge. Nein, die Menschen warteten auf einen Besonderen, auf den sogenannten Christus. Und dabei wussten sie gar nicht so ganz genau, auf was sie da eigentlich warteten. Und man stellte sich den Christus sehr unterschiedlich vor. Am ehesten vielleicht ganz anders als den Jesus, den wir heute so im Kopf haben. Am ehesten vielleicht als eine Art Befreier, eine Erlöserfigur, aber im weltlichen Sinne. Das Bild war geprägt von den Vorstellungen des großen Königs der Vergangenheit, König David. Einer, der all dem weltlichen Elend der Besatzungsherrschaft schnell ein Ende bereitet und der die Römer mit einem Tritt in den Allerwertesten aus dem Land wirft. Bist du der Christus? Fragen die Menschen also auch deshalb, weil sie merken, an dem ist etwas besonders, aber auf eine andere Art besonders, als man es erwartete. Kein Feldherr, keine mythische Heldenfigur, sondern einer, dem es um die Menschen geht. Wenn wir uns all das vor Augen halten, dann merken wir, wie anders dieser Jesus eigentlich war. Jesus war, wie gesagt, nicht der einzige Wanderprediger, aber er war der einzige, der diese ganze Botschaft, dieses ganze Auftreten, dieses Besondere hatte. Er ruft zum Frieden auf, wo andere aufrüsten wollen. Er wartet ab, wo andere losbrechen. Er weist auf den Vater im Himmel hin, wo Menschen Antworten in der Welt suchen, übt Liebe, wo andere Menschen nur Verachtung übrig haben. Und er ist der Einzige, der so eine Wirkung mit dieser besonderen Botschaft nach sich zog, dass wir heute, 2000 Jahre später, überall auf der Welt von ihm immer noch reden. Und ich denke mir dann so, es ist doch faszinierend, dass wir uns immer noch diese biblischen Geschichten erzählen und sie wachhalten, wo doch die Welt so schnelllebig ist und wo es doch so viele andere Geschichten in Film und Fernsehen, Büchern und Comics gibt, mit denen wir uns alle die Zeit vertreiben und uns alle zuballern können. Warum erzählen wir uns da diese alten Kamellen, diese uralten biblischen Geschichten noch, die 2000 Jahre alt sind, oder die sich zum Teil vor 5000 Jahren zugetragen haben mögen? Wir erzählen sie uns noch, weil sie mit uns etwas machen. Weil sie uns im Leben auch heute noch berühren, weil sie uns auch heute noch Mut machen und weil sie nicht nur mal kurz unterhalten wie der nächste Kinobesuch oder Filmabend, sondern weil sie uns Orientierung geben. Nicht, dass am Kinobesuch oder am Filmabend was schlecht wäre. Das nun gar nicht. Ich gucke mir auch sehr gerne Filme an. Aber diese biblischen Geschichten, Narrative, diese tiefgehenden Erzählungen, die machen was anderes mit uns. Die lenken uns nicht ab, die zerstreuen uns nicht, sondern die fokussieren uns. Weil sie manchmal auch tatsächlich heilsam sein können in Momenten, in denen wir uns kaputt fühlen. Der Reisebericht Jesu und all die anderen Reiseberichte der biblischen Ahnenväter, der Propheten und der Apostel, all diese Reiseberichte halten wir wach und tragen sie weiter, weil sie uns Orientierungshilfe und als Landkarte und als Navigationsgerät für unsere eigene Lebensreise dienen. Dieser Jesus ist anders, das haben wir festgestellt. Und zu diesem Anderssein gehört auch, dass Jesus seine Reise ganz konsequent bis zum Schluss geht. Und das, obwohl er damit rechnen musste, was auf ihn zukommt. Jubel und Ablehnung, Freundschaft und Verrat, Feiern, Einzug, Gemeinschaft, Leiden, Sterben, Tod am Kreuz. Wir wissen aus den Passionsberichten, die dann den letzten Abschnitt der Reise Jesu markieren, dass er Angst hatte vor dem, was da auf ihn zurollt. Und diese Angst verbindet ihn dann in seiner Andersartigkeit wieder mit uns Menschen. Wir merken, auch im Leiden ist uns der Christus nahe und geht diesen Weg doch trotzdem. Es musste so sein. Wenn er Gottes Sohn ist, dann hätte er sicher auch noch andere Möglichkeiten gehabt. Aber letztlich musste er die Schritte gehen, die vor ihm lagen, und er tat das für uns. Denn die Schritte, die zu gehen waren, diese Reise, die er zu bewältigen hatte, die konnte kein anderer gehen. So wird dieser ganz andere Weg, dieser Leidensweg zum Zeichen seiner Liebe, indem er all das auf sich nahm, für uns. Und so ist diese Reise Jesu ein Weg, auf dem er immer wieder Grenzen überschreitet. Nicht erst die große Grenze von Leben und Tod, die er am Ende ja siegreich überwindet, sondern auch auf der Reise dorthin überschreitet Jesus Grenzen. Ist immer Grenzgänger auf dem Weg. Jedoch wird bei diesen Grenzübertritten niemand verletzt, sondern es wird Liebe geübt. Das ist wieder das andere. Menschen erfahren das Angenommensein oder werden geheilt. Immer wieder überschreitet Jesus religiöse Grenzen, wie die zwischen Samaritern und Juden, Grenzen im Sinne von gewachsenen Regeln, Gewohnheiten und Konventionen, die die Menschen trennen und von dem es auch heute noch viele gibt. Wenn Jesus in unsere Gesellschaft käme, in unsere Gemeinde, in unsere Stadt, in unser Leben, welche Grenzen würde er durchbrechen? Was würde er über Bord werfen? Welche Grenzen würde er übertreten? Und was würden wir als Grenzüberschreitung von ihm wahrnehmen? Ich denke, da gäbe es so einiges. In seinem Verhalten überschreitet Jesus oft die Grenzen dessen, was üblich ist. Und das irritiert Menschen. Jesus weiß, wenn er an das Ziel seiner Reise gelangen will, geht es aber nicht anders. Da müssen Grenzen fallen. Er muss Grenzen überschreiten, damit die Liebe und Barmherzigkeit Gottes des Vaters, bei dem er seinen Ausgangspunkt hat, sich auch ungegrenzt ausbreiten kann. Jede Reise hat nicht nur ein Woher, nicht nur einen Anfang, sondern auch ein Wohin, ein Ziel. Bei Jesus ist es der Weg hinauf nach Jerusalem, den er konsequent geht. Er hat das Ziel klar vor Augen. Mit diesem Anliegen, nämlich an ein Ziel zu kommen, scheint uns Jesus doch heute auch wieder ziemlich nahe. Denn wie oft hören wir das? Du musst dir Ziele setzen in deinem Leben. Nicht zu hoch gesteckt, dass du sie auch erreichen kannst, aber auch nicht zu niedrig gesteckt, damit du dich bloß nicht überforderst. Man muss ja gefordert sein im Leben. Viele von uns kennen das aus ihren Berufen. Da gibt es Zielvereinbarungen. Ja, hatten wir damals bei der Sparkasse auch. Verkaufsziele. Zielvereinbarungen für ganze Abteilungen oder für die persönliche Entwicklung. Und wehe, die waren nicht erreicht. Zielvereinbarungen. Und wir fragen uns ganz oft, nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Kontext, welche Ziele habe ich? Wohin soll sie denn gehen? Die Reise meines Lebens. Ziele haben, so scheint es, gehört zu unserem guten Leben halt einfach dazu. Zumindest in unserer westlichen Welt. Es ist spannend, aber auch nicht einfach, sich solche Ziele zu setzen, Träume zu träumen von einem Leben, das man irgendwann einmal führen möchte. Ein Aufstiegsversprechen, das bröckelt in unserer Gesellschaft. Ziele setzen. Möglichst natürlich Ziele, die nicht nur Traum bleiben, sondern die auch irgendwie realistisch erreichbar sind. Ein Leben, das nicht langweilig ist, sondern fordernd, interessant, spannend, kitzelnd an den richtigen Stellen, abwechslungsreich. Ein Leben, das mehr bietet. Aber wie oft kommt was dazwischen? Zwischen diese Zielvereinbarungen und Pläne. Wie oft kommen Sorgen, Nöte, Notfälle und Unvorhergesehenes dazwischen? Das ist bei den Zielen meistens nicht eingepreist. Im Predigttext haben wir davon gehört, wie Jesus auf seiner Reise diese 10 aussätzigen Männern begegnet. Wie sah das wohl bei denen aus? Hatten die denn auch Ziele in ihrem Leben? Konnten die sich sowas wie Ziele und Träume überhaupt noch ausmalen und wo sie doch mit ihrer Krankheit im Prinzip aus der Gesellschaft verstoßen waren? Und welche Ziele mögen das dann gewesen sein, wenn es sie dann gab? Wenn es sie gab, dann waren sie wohl eher bescheiden. Es ging vielleicht um den Anteil an den Rationen, die ihnen die Bewohner des nahen Dorfes zukommen ließen. Denn so wurden diese Aussätzigen versorgt, über quasi diakonische Dienste. Es ging vielleicht um das Ziel, den nächsten Tag zu überleben mit ihrer schweren Krankheit, der Lepra, die auch noch heute Menschen zu Aussätzigen macht. Sie sind gezwungen, streng getrennt von der Gemeinschaft der Gesunden zu leben. Und vielleicht war ein Ziel und mehr ein Traum, wieder einmal zu diesen Angehörigen zur Gesellschaft zurückkehren zu können. Zurück in ein normales Leben. Welch ein Ziel. Aber ein realistisches Ziel dürfte das kaum gewesen sein. Zu unwahrscheinlich ist die Möglichkeit, es zu erreichen. Es gibt eigentlich sehr wenig Aussicht auf Heilung und Besserung für diese Menschen. Nach menschlichem Ermessen werden sie die Lebenszeit, die ihnen noch bleibt, durch unüberwindlichen Grenzen getrennt sein von jeder Gemeinschaft. Und eigentlich ist die Reise dieser Menschen damit vorbei. Es ist weniger ein Ziel als mehr ein verzweifelter Wunsch dieser 10 Menschen, was sie beschäftigt. Gesund werden. Nur das eine, gesund werden. Sie wissen, auch dazu müsste ein Wunder geschehen. Diese Erzählung ist wie die anderen Geschichten der Bibel sehr alt. Sie spielt vor 2000 Jahren, aber eines hat sich nicht geändert. Es gibt diesen schönen Reimvers: Alle Wünsche werden klein, gegen den gesund zu sein. Alle Wünsche werden klein, gegen den gesund zu sein. Dass Gesundheit das höchste Gut ist und gesund bleiben ein erstrebenswertes Ziel im Leben, darum sind sich die Menschen bis heute ziemlich einig. Niemand will ernsthaft krank sein. Und wer je wirklich ernsthaft krank war, mit ungewissem Ausgang, der weiß, was Gesundheit bedeutet. Als Jesus nun durch diese Gegend kommt, sehen die 10 in ihm die Möglichkeit, dass ihr Wunschtraum nach Heilung vielleicht doch noch Wirklichkeit sein könnte. Vielleicht haben sie gehört, dass er Menschen schon geheilt hat. Sie sind entschlossen, diese Chance nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. Und sie rufen mit all ihren Kräften: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich. Jesus weist diesen Wunsch nicht zurück. Er versteht die Not der Männer und unterbricht seine Reise. Und darum überschreitet er auch diese Grenze, die sonst streng gezogene Grenze zwischen rein und unrein, zwischen gesund und krank. Er lässt sich anrühren von diesen Unberührbaren und sagt zu ihnen: Geht hin, zeigt euch den Priestern. Das Wunder geschieht. Sie werden gesund auf dem Weg, alle. Spannend, anders als bei anderen Wundererzählungen in der Bibel, ist hier von gar keiner weiteren Handlung Jesu die Rede. Er sagt einfach nur diese Worte, keine Berührung, kein Blick weiter zum Himmel, nur diese Worte: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Warum den Priestern? Was sollen sie jetzt da? Naja, die Priester waren es ja damals, die etwas für rein und unrein erklären konnten, für gesund und krank. Wie die Männer gesund werden, wird nicht berichtet. Es geschieht einfach. Und damit könnte diese Geschichte nun zu Ende sein. Jesus könnte seiner Reise in Ruhe weiter nachgehen, seinen Weg fortsetzen. Eine Zwischenetappe ist geschafft, wieder etwas Gutes getan. Jesus, danke. Wieder etwas mehr von der Liebe Gottes, vom Licht Gottes, von seiner Barmherzigkeit in die Welt gebracht. Ein kleines Teilziel ist erledigt. Jeden Tag eine gute Tat. Für 9 von 10 Männern ist genau ja das der Fall. Ihre Geschichte endet. Sie wird nicht weitererzählt. Aber für den einen ist es anders. Denn einer der 10 ist eben doch nicht am Ziel. Einer kehrt um, einer von 10. Das Glück, gesund geworden zu sein, lässt ihm zu dem zurückkommen, der Grund dafür ist. Erst hier vor Jesus kommt er ans Ziel. Der heutige Sonntag fragt nach der Antwort des Menschen auf das Handeln Gottes in seinem Leben. Das haben wir eingangs gehört. Von den 9 anderen, die geheilt wurden, kennen wir deren Antwort nicht. Wir kennen die unmittelbare Antwort nur von diesem einen, von dem 10., der zurückkommt, von dem es heißt, dass er ein Samariter war. Er preist Gott und dankt Jesus. Bevor er das nicht getan hat, ist er nicht fertig. Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Was können wir für unser Glaubensleben heute in dieser Geschichte erkennen? Die Aussage, dass der Glaube alle Krankheit und alle Gebrechen heilen kann, die ist mit Vorsicht zu treffen. Soweit lehne ich mich nun nicht aus dem Fenster, auch wenn sie im größeren Sinne wahrscheinlich nicht falsch ist. Aber es sind schon sehr unbarmherzige Urteile gefällt worden, wenn Menschen krank waren und krank blieben. Da sei eben nur kein rechter Glauben da, da liege dann Familiensünde vor, da hat man nur nicht richtig gebetet, hieß es. Aber so einfach ist das nicht. Und es hilft am Ende auch niemanden in der Not weiter. Und ja, auch heute mag es Heilungswunder geben. Aber nicht jede Krankheit verschwindet durch ein Gebet auf wundersame Weise. Es wäre doch so schön. Nein, manchmal ist es ein langer Weg der Heilung. Manchmal ist es ein unvollständiger Weg der Heilung. Und manchmal gibt es gar keine Heilung. Diese Erfahrung machen wir als Christen im Glauben an unseren Vater im Himmel. Allerdings haben wir trotz aller oft auch schmerzhaften Erfahrungen den Grund der Hoffnung, dass Gottes Heil über allem steht. Es sind ja nicht nur wir als einzelne Menschen, die unter Krankheiten und Unheil leiden, sondern die ganze Schöpfung krankt und ist geplagt von Unheil in verschiedensten Ausprägungen. Und wir stecken mittendrin und erleben das am eigenen Leib, der doch vergänglich ist. Aber unsere Glaubenshoffnung ist die, dass Gottes Heilsplan vollendet wird, dass das Heil über dem Unheil siegreich triumphiert und dass alle Schmerzen, alle Sorgen und alle Tränen, alle vorläufige Vergänglichkeit hinweggenommen wird. Dieses Heil ist dann mehr als bloße Schmerzlinderung oder körperliche Gesundheit. Nicht die Symptome werden geheilt, sondern die Ursache wird ausgemerzt. Die Macht der Sünde ist gebrochen und endgültig hinweggefegt. Es ist ein Heil, das sich auf uns Geschöpfe in unserer Ganzheit auswirkt. Wir werden heil an Körper und Seele und wir werden heil im Miteinander. Wir werden heil in unseren Beziehungen, auch in unserer Beziehung zum Schöpfer und in unserem Verhältnis zur Schöpfung. Gott wird alles neu machen. Gott wird alles heil machen. Und das ist das Entscheidende. Gott wird es machen. Es liegt bei ihm. Es ist sein Werk, es ist seine Vollendung, die wir nicht herbeiführen können. Nur Gott allein, und es hat schon begonnen. In Christus. Neben der Hoffnung, die wir aus dieser biblischen Geschichte ziehen können, gibt es doch noch aber auch eine zweite Konsequenz für unseren Glauben, nämlich das Lob Gottes. Das Lob und der Dank, beides gilt ihm allein. So wie der eine Geheilte zurückkommt, um Jesus Lob und Dank entgegenzubringen, so soll auch unser Leben dem dreieinigen Gott gelten, weil er seinen Heilsplan in Christus für uns verwirklicht hat. Er hat die Grenze der Sünde, die zwischen uns als Geschöpfen und ihm als Schöpfer steht, niedergerissen. Wir haben eine gute Nachricht. Wir haben das Evangelium zu verkündigen. Wir haben einen großen Schatz an Geschichten und Erfahrungen und Orientierungshilfen, die uns der christliche Glaube für unser Leben vermittelt. Wir erleben erbauliche Momente im Gemeindeleben miteinander. Unser Glaube lässt uns Hoffnung schöpfen, wo andere schon längst keine mehr finden. Unser Glaube gibt uns eine Wertorientierung in einer Zeit, wo vieles wegbricht, wo Wege zunehmend unklar sind für Menschen und wo Werte aufgeweicht werden. Im Glauben werden wir an die Hand genommen auf dieser Lebensreise, die wir alle gehen, die für jeden von uns auch unterschiedlich aussieht. Und vielleicht haben wir ja sogar schon Momente der Heilung erfahren, seelische Heilung, Heilung von Beziehungen oder körperliche Heilung. Wir erfahren, dass unser Leben ein Ziel hat, das sich nicht in den irdischen vielen Zielen erschöpft, die wir uns selbst in dieser Welt setzen können oder die andere von uns abverlangen. Wir könnten die Liste nun noch lange fortsetzen, was wir alles gewinnen, womit wir beschenkt werden im Glauben an Jesus Christus. Und es ist gut, dass wir von diesem reichhaltigen Glauben so zehren können für unser Leben, dass auch die ganz anderen schwierigen Momente bereithält. Aber, und das ist der große Schlusspunkt dieser Wundererzählung, all das bleibt unvollständig, wenn wir darauf nicht antworten. Wir empfangen viel Großes und Kleines von Gott, vieles davon übersehen wir und nehmen es als selbstverständlich wahr. Aber Gott wünscht sich eben auch eine Antwort. Und diese Antwort ist das Bekenntnis zu Gott in Lob und Dank, das wir in unseren Gottesdiensten miteinander feiern, aber das sich auch in unserem Lebensalltag zeigen soll. Unser Leben soll nicht zermürbende Sorgen sein, sondern lobende und dankende Antwort darauf, dass wir wissen, Gottes Heilsplan für die Welt steht und wir sind damit beschenkt. Lasst uns also nicht wie die Neuen sein, die beschenkt wurden, aber die Jesus dann anscheinend auch gleich wieder vergaßen, sondern lasst uns wie der eine sein, der zurückkam. Unser Glaube wird uns helfen. Gott sei ewig Lob und Dank. Amen.